Ja, das war vor 4 Jahren bei der Berlinale. Da lief der Film Boys, schlicht und einfach so betitelt, von Andres Feil, renommierter Dokumentarfilmregisseur, der übrigens auch für Spielfilme inszeniert hat. Aber das ist nun einer seiner ganz großen Dokumentarfilme im Wettbewerb der Berlinale. Das passiert nicht alle Jahre. Es ist gar nicht so typisch, dass Dokumentarfilme da ganz normal ins Rennen gehen. Ist bei den anderen großen Festivals auch eher die Ausnahme. Dieser Film schafft wirklich das großartige Kunstwerk, dass er zu 95% aus Archivmaterial besteht, und zwar aus hervorragend montiertem Material. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals Anders auch gefragt habe, warum sind so wenig Interviews drin? Er sagt, er hat ganz viel gedreht, er hat unheimlich viele Leute befragt, hat dann aber in der Montage gemerkt, dass das eher stört. Also der Fluss der Erzählung kommt zustande durch eine brillante Montage und durch diese hunderte Stunden von Material, die er gesichtet hat für seinen Film Boys. Ich habe ihn besucht, und zwar im schönen Kreuzberg. Wir können es an der Stelle auch sagen, er hat sich den Arm gebrochen. An der Stelle nochmal absolut herzliche Wünsche, beste Genesung für diesen unangenehm gebrochenen Arm. 3-mal, glaube ich. Also auch irgendwie eine boysche Aktion war das sehr, sehr katastrophal. Ich habe ihn also in Kreuzberg besucht. Auf dem Spielplatz haben wir uns hingesetzt, Corona-Regeln eingehalten. Das heißt, Sie hören im Hintergrund Kreuzberger Spatzen, und zwar in Hülle und Fülle. Ein wunderbarer Soundtrack zu diesem Gespräch. Und wollte nochmal von ihm wissen, weil dieser Film natürlich ihn unheimlich lange beschäftigt hat. Er hat 3 Jahre lang daran gearbeitet, unendlich lange recherchiert, was eigentlich der Antrieb war, also was ihn, Andres Feil, verbindet mit seiner schwäbischen Heimat und damit eben auch mit Boys.
Ja, es war erstmal so, dass ich in Stuttgart, wie man vielleicht noch hört, aufgewachsen bin, und das in der Zeit, als Stuttgart-Stammheim, der Knast, wo die RAF-Gefangenen war, da wurde diskutiert, da wurde gestritten, und die Stadt und auch meine Schulklasse war gespalten. Und es war sehr viel Beton in diesen Debatten drin. Also wer war für die RAF, wer war dagegen, als die dann starben in Stammheim im Oktober 77. Die Frage, war das Mord, war es Selbstmord? Und da wurde dann auch irgendwann nicht mehr diskutiert, sondern eigentlich gab es nur ein richtig und falsch. Und in dieser so polarisierten Zeit war Boys für mich, als ich dann, ich glaube, es war September, nach Kassel gefahren bin zu Documenta. Da war Beuys erstmal so von seiner Botschaft her jemand, der Humor hatte, der durchaus politisch gedacht hat, aber als so unglaublich deutscher Künstler, so eben überhaupt nicht deutsch war in seinem ja unideologischen Lachen über so vieles. Und auch der Humor, der in seiner Kunst war. Und das war wie so eine Entdeckung für mich. Das war wie so ein Elixier, wo ich plötzlich gedacht habe, ah, es gibt noch einen dritten Weg. Und es ist nicht nur oben und unten und Repression und Widerstand oder Kampf, sondern man kann wie hasenhaft, also Beuys war für mich immer so ein Hase, der nicht wegrennt, sondern der irgendwo auftaucht und auch wieder verschwindet und seine kleinen, feinen Botschaften aus der Kunst heraus entwickelt. Und dabei doch mit einer großen Kraft. Und das war für mich wie so eine Entdeckung, dass ich gedacht habe, das könnte ein Weg sein. Und dann kam es Fett. Ja, dann habe ich auch für mich gemerkt, dass Fett eigentlich ein guter Werkstoff ist, um Bilder zu malen, die ich dann über die Heizung gehängt habe. Und ich habe dann noch zu Hause gewohnt. Und es war natürlich eine Provokation. Und insofern habe ich ganz früh gemerkt, dass man durchaus mit Kunst auch Menschen verärgern kann. Also damals noch meine Eltern.
Das heißt also, in deiner Wahrnehmung von Beuys ging das gleich sehr früh zusammen, eigentlich fast von Anfang an. Also der politische Mensch, das politische Wesen, Beuys und der Künstler. Das erste Werk in Kassel war dann diese Honigpumpe, glaube ich, die du gesehen hast. Also es war immer klar, man kann das auch gar nicht trennen. Das geht in dieser Person alles zusammen.
Ja, weil mich interessiert hat, also bei Beuys hat mich interessiert, so aus der Biografie, dann je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, seine Verletzlichkeit, seine Wunden, man könnte auch sagen, seine Traumata, also als Kriegsteilnehmer, der abgestürzt ist und der irgendwann von diesem Kriegstrauma eingeholt wurde und auch von seiner Schuld, hat man den Satz gesagt, ich weiß, ich bin schuldig, ich möchte jetzt nicht Schuldgefühle haben, also ich lehne Schuldgefühle ab, aber ich weiß, ich bin schuldig. Also von daher war er ein sehr deutsch Beschädigter als ein Vertreter der Tätergeneration, aber er hat immer versucht, dann diese Schuld zu verarbeiten im Sinne von einer Transformierung, also im Sinne von einer Heilung. Erstmal an sich selbst, wie er aus dieser Krise rauskam, und dann, indem er versucht hat, diesen Heilungsgedanken auf einen, wie er es eben genannt hat, kranken gesellschaftlichen Körper dann zu übertragen. Und das war für mich so ein Impuls, der sehr, sehr positiv war, ja, weil er die Verstörung, die Verletzung, das Trauma durchaus ja, erlebt hatte und auch gesehen hatte und daraus dann eben eine Kunst entwickelt hat und diesen Kunstbegriff dann auf einen gesellschaftlichen Körper übertragen hat. Und das hat für mich immer geheißen, aus dem Menschen Joseph Beuys, aus diesem verletzten Kriegsteilnehmer, über seine Kunst eigentlich in einem Blick auf die Gesellschaft als eine veränderbare anzukommen. Also Gesellschaft war eben nicht eine Beschreibung oder eine Analyse, so wie ich es auch aus dem Studium kannte, dass man eben dann sehr gesellschaftskritisch bestimmte Machtmechanismen, Machtstrukturen analysiert, sondern es ging immer weiter eigentlich schon in einen Gedanken, ja, wie können wir es denn anders machen?
Ich finde, dass diese biografischen Details, wie die dann transformiert werden in Kunst, sich ja zum Teil sogar wiederfinden, bestimmte Dinge, in deinem Film ganz klar und ganz deutlich werden. Also, dass man schon versteht, was sind die Quellen seiner Inspiration und wie spiegelt sich das dann im einzelnen Werk. Ich denke, es war auch so ein Teil deiner Methode, also danach zu schürfen und zu gucken nach diesen Spiegelungen.
Ja, weil es waren immer einzelne Arbeiten. Also, wie zeige deine Wunde? Großartige Installation, zwei Leichenbahren in so einem halb bunkerartigen Gebäude und dann liegen da zwei Packen Zeitungen, wo man immer denkt, was ist das denn jetzt? Und das ist Lotta Continua, der Kampf geht weiter, also sozusagen der italienischen Kommunisten. Dann auch so rätselhaft andere Gegenstände, immer paarweise. Und das heißt, auf der einen Seite ist mit dem Titel erschließt sich ganz schnell was und dann ist da auch immer viel Rätselhaftigkeit, dass ich selbst mit dieser Arbeit mich immer wieder neu beschäftigen konnte und immer was Neues auch entdeckt habe. Und von dieser Arbeit ganz konkret bin ich dann weitergegangen zu einem Menschen, Beuys, der sich in eine Filzrolle über 8 Stunden einwickelt. Ja, also sozusagen so ein fast Erstickungsgefühl, eine Todesnähe herstellt und entdecke dann eine Zeichnung, wo er Mann im Grab, Aufschrecken in der Nacht, also fast so gefangen ist in einer schwarzen Fläche und da ist so ein ganz dünner, verletzlicher, mit Gold gemalter Körper drin, der so aufschreckt, aber sich gleichzeitig gegen dieses Schwarz aufbäumt. Das heißt, in dieser Todesnähe war immer auch eine Überwindung des Todes. Und dadurch entsteht so eine Energie, die mich interessiert hat. Das heißt, er weicht dem Schrecken nicht aus, sondern er geht in den Schrecken rein, um ihn dann zu überwinden und was ganz Neues eigentlich zu versuchen, nämlich den Neuanfang. Ja? Und das fand ich faszinierend.
Und aus dieser Faszination heraus ist dann dieser Film entstanden, Beuys, über den wir auch gleich weiterreden.
Anders Feil hat einen großen, inzwischen klassischen Film gemacht über Beuys. Schlicht und einfach Beuys heißt dieses Werk mit unzähligen Bild- und Tondokumenten, die er zusammengestellt hat. Er hat sich faszinieren lassen von der Widersprüchlichkeit dieses Künstlers. Und ich habe mich nun nach einigen Jahren, nachdem dieser Film ja im Kino zu sehen war, nochmal getroffen mit Anders Feil. Hier ist der zweite Teil des Gesprächs.
Beuys heißt der Dokumentarfilm von Anders Feil, über den ich mit dir reden darf, mal wieder reden darf. Denn der Film hat ja jetzt auch schon seine Geschichte. Seit 4 Jahren ist er in der Welt. Welche Erfahrung hast du eigentlich mit dem Film gemacht? Also der hat er jetzt auch seine Rezeption. Leute haben ihn gesehen, haben vielleicht neu und anders über Beuys nachgedacht. Also das, was du wolltest. Meinst du, das hat der Film eingelöst?
Also erstmal ging es mir ja darum, dass ich selbst Beuys neu entdeckt habe. Ja, auch als einen Menschen, der mit seinem Humor immer wieder mich überrascht hat. Der bei aller politischer Sprengkraft dadurch mir als Mensch sich auch erschlossen hat. Und das war ein Ziel des Filmes. Und ich glaube, dass das bei sehr vielen aufgegangen ist, die Beuys neu entdeckt haben und die vor allem die Kraft einer möglichen gemeinsamen Arbeit darin auch entdeckt haben, weil er ja jemand war, der gesagt hat, wir müssen partizipativ, wir müssen über die Kunst die großen gesellschaftlichen Fragen gemeinsam angehen. Und das ist ja im Moment so viel aktueller denn je, wenn wir über Klimawandel nachdenken, über eine neue Form des Wirtschaftens, was zwangsläufig, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, mit Verzicht zu tun haben wird. Ja, und Verzicht nicht im Sinne von Ökodiktatur, sondern Verzicht im Sinne von einer Auseinandersetzung in die ja, Notwendigkeit und das als Freiheit zu begreifen, dass wir verzichten. Und das muss ja gemeinsam ausgehandelt werden. Das können wir nicht von oben machen, weil dann ist es wirklich Ökodiktatur, sondern es muss von unten, wenn allen klar ist, wir müssen handeln. Und jeder muss was zu beitragen. Dann ist einfach die Frage, was ist jeder bereit beizutragen? Und das muss mehr sein, als es bislang ist. Und da war oder ist Boys, da spricht er eigentlich aus der Zukunft. Da spricht er aus dem Jahr 2030, wenn wir wirklich sagen, wir wollen 2030 ein weitgehend klimaneutrales Berlin haben, dann geht es hier darum, ja, was ist mit den Mieten? Wenn die Häuser gedämmt werden, wer bezahlt das? Was ist mit einem öffentlichen Nahverkehr, der wirklich das Auto ersetzt? Und damit sind wir bei Verteilungsfragen, Verteilungskämpfen letztendlich auch. Und die müssen ja austariert werden, die müssen sozusagen von unten mitgetragen werden. Und da finde ich Beuys extrem aktuell, weil er diese Fragen in den 70er, 80er Jahren gestellt hat. Und deshalb ist er ein Mann der Zukunft.
Ich habe den Film auch verstanden als so ein Gegenentwurf zu diesem ja in Beton gegossenen Klassikerbild, das wir inzwischen ja schon irgendwie haben. Also er ist jetzt Teil der Kunstgeschichte. Du hast die Aktualität betont, aber auch die Widersprüchlichkeit. Denn so einfach sind die Dinge ja bei ihm nicht. Du sprichst immer von einer Täterbiografie, ganz eindeutig. Und man fragt sich ja heute auch manchmal, ob der Bruch mit der alten Ideologie wirklich so radikal war, wie es sich vielleicht zunächst erstmal darstellt. Also man sagt ja, bestimmtes völkisches Denken, auch Kontakte zu alten Kameraden, sage ich mal, waren durchaus vorhanden. Also es waren vielleicht viel weniger radikale Brüche in seiner eigenen Biografie, so wie es ja auch in der Geschichte der alten Bundesrepublik nicht so radikale Brüche waren, wie man es vielleicht erhofft hätte.
Ja, das ist für mich eine ganz, ganz zentrale Frage gewesen in der Auseinandersetzung mit Beuys. Und ich würde fast sagen, es gibt so zwei Phasen bei ihm. Es gibt so eine Phase, wo er sich ganz intensiv als einer der ersten Künstler der Tätergeneration in der Bundesrepublik, nämlich in den 50er Jahren, mit Auschwitz auseinandergesetzt hat, also viel früher als andere. Er hat, glaube ich, 52, 53, als er in die Krise reinkam, hat er das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Und es gibt einige Wegbegleiter, die sagen, das hat die Krise verstärkt, eben in dem Sinne, ich weiß, ich bin schuldig. Und am Ende dieser Krise, nach Jahren, kommt er raus und bewirbt sich mit einer Arbeit, einem Wettbewerb für das Mahnmal in Auschwitz. Er wird nicht genommen. Er arbeitet weiter an dem Thema in der Auschwitz-Demonstration. Das ist eine Vitrine. Und dann gibt es bei ihm einen Punkt, wo dieser zweite Satz, nämlich nach ich weiß, ich bin schuldig, aber ich möchte keine Schuldgefühle haben. Also Schuldgefühle lähmen. Und da, glaube ich, so in den 60er und vor allem dann 70er Jahren im weiteren Verlauf war er jemand, der ganz bewusst damit auch provoziert hat. Also er wollte nicht festgehalten werden. Er wollte Auschwitz verstehen, nicht als die singuläre Katastrophe, sondern als eine Menschheitskatastrophe, also eigentlich schon im Plural. Und damit entkommt er natürlich einer individuellen Verantwortung. Und die Frage kann man tatsächlich stellen, also inwieweit hat er sich seiner Verantwortung faktisch in seiner Arbeit wirklich gestellt oder hat er diesen Heilungsgedanken sozusagen drüber gestülpt, um auch der eigenen Verantwortung zu entkommen. Also die Frage finde ich eine ganz spannende. Und wenn man sich dann den weiteren Lebensweg anschaut, dann war er jemand, der durchaus auch später wieder zurückgekommen ist zu diesem Satz, ich weiß, ich bin schuldig. Er hat 81, ist er ohne viel Aufhebens nach Polen gefahren, also an dem Ort, wo er ausgebildet wurde, als Luftwaffensoldat und hat, ich glaube, 500 Zeichnungen einem Museum übergeben und hat das natürlich auch als eine Form von Wiedergutmachung erlebt. Und das war für mich immer interessant, dass er, glaube ich, beides hatte. Er hatte dieses fast manchmal trotzige, ich möchte keine Schuldgefühle haben, wo er dann eben seine alten Kameraden getroffen hat, wo er keinerlei Berührungsängste hatte, jetzt auch gegenüber ehemaligen SS-Mitgliedern. Also nicht in dem Sinne, dass die weiter ideologisch da festgesteckt sind, aber er sagt, ja, wenn ich mich weiterentwickelt habe, warum sollen die das nicht auch tun? Aber letztendlich ist er immer dazwischen oszilliert, eigentlich zwischen diesen beiden Sätzen. Ich weiß, ich bin schuldig, ich lehne Schuldgefühle ab. Und ich glaube, so, wenn man das zusammendenkt, sieht man, wie schwer es ist, dass man diese Vergangenheit einfach gar nicht bewältigen kann. Sie ist nicht bewältigbar. Sie ist eine permanente Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung oszilliert bei Beuys zwischen Annahme der Schuld und auch Momenten, wo er merkt, jetzt wird er sozusagen festgebunden und dann wehrt er sich.
Anders Pfeil war das über sein filmisches Porträt eines überaus widersprüchlichen Künstlers. Beuys läuft zu unserer großen Freude übrigens am 12. Mai, also direkt am Geburtstag, im RBB-Fernsehen um 23.45 Uhr. Damit ist auch diese Stunde fast schon vorbei. In der nächsten freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit einem der besten Kenner der internationalen Renaissance. Er ist ein Spezialist genau für diese Zeit. Horst Bredekamp wird aber mit uns reden über Beuys. Und darauf bin ich sehr gespannt.